Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikwinkel Podcast. Seit der letzten Folge sind nun über 3 Monate vergangen und man merkt hier an der Stelle, es ist ein privates Projekt und ich bitte da einfach um euer Verständnis, wenn es in turbulenten Zeiten mal ein wenig dauert, bis auch mal eine nächste Folge kommt. Dafür geht es jetzt mit spannenden Gästen weiter. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Riedel zum Thema Harfenbau. Der Harfenbau gehört zum Zupfinstrumentenbau, ist aber ein da nochmal sehr spezielles Handwerk. Und ich freue mich sehr, dass wir auch hier einen Vertreter in der Region haben, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich hatte mit Alexander viel zu bereden, das heißt, diese Folge wird in 2 Teilen erscheinen. Im ersten Teil sprechen wir insbesondere darüber, wie es überhaupt zur Gründung der Werkstatt kam und wie Alexander letztendlich dazu gekommen ist. Viel Spaß beim Anhören. Vielleicht fängst du einfach nochmal kurz damit an und erzählst nochmal kurz, wie dein Onkel, der ursprünglich das Unternehmen gegründet hat, wie der dazu gekommen ist.
Also original, damals ging diese ganze Geschichte bereits los mit einem erzgebirgischen Holzkunsterzeugnisbetrieb. Mein Onkel war gelernter Werkzeugmacher und Drechslermeister. Er hatte Holz- und Metallerfahrung und somit hat sich das ergeben, dass damals aus dem Mennelmacher-Handwerk die Möglichkeit 1985 gegeben war, für die Wiedereröffnung der Semperoper ein Instrument herstellen zu dürfen. Und aus diesen Gründen wurde mein Onkel damals gefragt, ob dieses möglich ist, bei uns hier im Betrieb zu produzieren bzw. das Instrument zu erstellen. Somit hat man mehrere Nachfragen an Berlin gerichtet, da dort in der Großen Oper so ein Instrument zur Verfügung stand. Und über den Rat des Kreises und verschiedene andere Institutionen zur DDR-Zeit wurde diese Anfrage genehmigt und das Instrument kam dann hierher ins Erzgebirge. Es wurde dann vermessen und wurde produziert hier in den Räumen mit ganz einfachen Mitteln, ganz einfachen Handwerkszeugen. Da gab es noch keine CNC-Maschinen und dieses Instrument wurde dann zur Premiere-Aufführung, die Meistersinger von Nürnberg, diese Wagner-Oper, wurde das Instrument in Dresden zur Wiedereröffnung der Semperoper 1985 gespielt. Im Jahre 1987 bekam er dann den 2. Meistertitel zuerkannt als Harfenbaumeister. Diese Beckmesserharfe wurde als Meisterstück anerkannt und das ganze Fachwissen, die ganze Theorie, diese ganzen Sachen, die absolvierte er dann noch in Markneukirchen in der Instrumentenmachermeisterschule. Mhm. Und 1987 bekam er dann diesen Titel zuerkannt.
Aber alleine schon mal die Geschichte, wie das zu ihm kam, diese Harfe, ist ja schon mal unheimlich spannend. Ne? Also ich meine, gab es zu der Zeit in der ehemaligen DDR, gab es da noch einen anderen Harfenbauer oder da gab es einfach niemanden?
Es gab keinen und es gab auch niemand, der solche Instrumente, also in der ganzen DDR, also Ostblock, gab es keinen, der die Instrumente dort repariert hat, in Wartung und Pflege. Es gab zwar versierte Handwerker, das waren meistens die Männer der Harfenisten, die dann demzufolge an den Instrumenten sich versucht haben und haben dort eben irgendwelche kleineren Reparaturen gemacht. Alles, was größere Reparaturen waren, das haben dann meistens örtlich ansetzende Tischler gemacht in den Regionen, aber direkt Harfenbau gab es nicht. Das war ausgestorben. Ja. Die letzte Firma, die mit Harfenbau noch was am Hut hatte, im Ostblock, das war die Firma Zimmermann in Leipzig. Die haben Orchestrions, Pianolas, also so mechanische Musikinstrumente hergestellt und auch Klaviere und haben eben auch einen Instrumentenimport-Export geführt. Und das waren sozusagen die letzten, da gibt es auch noch Hafen von denen, ne, Zimmermannhafen. Und diese sind aber dann auch sehr, sehr früh dort in diese Bredouille gekommen, dass mit Hafenbau eigentlich so nichts weiter mehr zu schaffen war, weil man muss ja grundsätzlich immer sagen, die Instrumente überleben alle ihre Spieler. Und dieser Bedarf ist irgendwann einfach gedeckt, wo man sagt, wenn jetzt nicht jemand Neues dazukommt oder durch irgendeinen technischen Defekt, dass das Instrument dem Feuer anheimfällt oder anderweitig zerstört wird, ist eben wirklich das so, dass die Instrumente eben sehr, sehr alt werden. Wie wir es ja auch von Bastian Erard kennen, der um bereits 1800 und ca. 30, 35, sowas in diese Richtung, dort dieses Patent hat sich eintragen lassen, dieser Doppelpedalmechanik. Ne? Und auch aus diesem Zeitalter gibt es nach wie vor die Instrumente noch, die teilweise auch für historische Konzerte und Auftritte verwendet werden. Die werden nach wie vor noch gespielt. Da sieht man am allerdeutlichsten, wie alt die Instrumente dann durchhalten, weil man muss wirklich bei der Harfe sagen, je älter das Instrument ist, desto geringer ist der Wert. Es ist nicht so wie bei der Violine, dass man eben sagt, mit zunehmendem Alter wird das Instrument wertvoller. Mhm. Die Klaviere haben das Gleiche. Ne? Also je älter das Instrument ist, desto schlechter ist der Gesamtzustand. Und man hat eben dann wirklich massive Probleme, teilweise uralte Instrumente wieder herzurichten, weil einfach die Statik schon teilweise nicht mehr gewährleistet ist. Wir sprechen ja bei der Konzertharfe circa von 2 Tonnen Saitenzugkraft, die auf dem Instrument lasten. Und diese Saiten sind eben nur auf der einen Seite des Halses aufgehängt und nicht in der Mitte. Und somit treten sehr hohe Torsionskräfte im Halsbereich auf. Der Hals, darunter sitzt ja die Mechanik. Und diese Mechanik beinhaltet 1800 Einzelteile Feinmechanik, die bis zur kleinsten Niete 1,5 x 3 mm in Edelstahl früher bei uns im Hause selber hergestellt wurden. Jetzt lassen wir das bei ortsansässigen bzw. aus der Erzgebirgsregion ansässigen Handwerkern bzw. Manufakturen fertigen. Ne, also da geht man schon mit der Technologie und mit der Zeit, aber grundsätzlich an diesem System einfach oder beziehungsweise an dem gesamten System Konzertharfe, Error und dessen Patent hat sich eben bis heute nichts verändert. Das wird nach wie vor genau noch so produziert, wie das damals der Fall war. Kleinere Veränderungen in Sachen Tonhöhe, Intonation und verschiedene Geschichten, das wurde schon verändert. Da geht man auch mit der Zeit und zum Beispiel auch diese ganzen Verstärkungsmodule. Ne? Also man hat jetzt schon elektronische Systeme, die man einbauen kann, um die Instrumente auf natürliche Art und Weise eben zu verstärken, auch durch Mikrofontechnik und sowas. Aber grundsätzlich so, die Harfe ist eigentlich geblieben, wie sie schon immer war.
Es ist interessant, ne? Die Harfe an sich ist ein Instrument, das hat jeder sofort vor Augen, wie so eine Harfe aussieht, ist auch eindrucksvoll von der Größe teilweise. Ne? Aber das Klientel der Musiker ist dann, glaube ich, sehr, sehr klein, ne? Wie viele Musiker es da gibt. Und dementsprechend gibt es bestimmt auch nicht so viele Harfenbauer. Kannst du es abschätzen, wie viele Harfenbauer das in Deutschland und weltweit gibt?
Also noch aktuell herstellende Firmen sind circa so 9 Instrumentenmacher für die Harfe weltweit. Also noch 9 andere Firmen gibt es und zwischendurch ist immer mal jemand wieder, der sich versucht, dort mit zu etablieren, die aber von den Stückzahlen her sehr gering sind. Mhm. Hagenharfenbauer gibt es aber bedeutend mehr. Ne? Okay. Also wir sprechen jetzt nur bei diesen 9 größeren Betrieben weltweit, da sprechen wir wirklich ausschließlich von der Konzertharfe. Mhm. Aber die meisten Konzertharfenbauer bauen auch nebenbei noch Hagenharfen. Ne? In Deutschland sind wir zu dritt. Ne? Also es sind drei Firmen, die größere Konzerthafen eben produzieren. Und ja, aber schon recht dünn besiedelt. Ne? Die Nachfrage wird natürlich immer größer. Einmal durch zum Beispiel drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So ist so eine ganz, ganz bekannte Geschichte, ja. Ne? Was jetzt in der Weihnachtszeit häufig zum Vorschein kommt. Dort ist die Harfe ja schon mit dabei. Und jedes Kind kennt eigentlich diese Melodie für drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja.
Ne? Und man verbindet das Instrument ja immer mit den Engeln. Ne? Es ist das Instrument der Engel. Es ist ja auch schon sehr frühzeitig in der Bibel erwähnt bei König David, als er den König Saul, wenn er aufgebracht war, dann dort wirklich besänftigen konnte. Und so ist es eben auch ein Instrument, was sehr großen Einfluss auf unsere ganze mentale Verfassung hat und was eben auch in der Lage ist, dort wirklich viele Wogen zu glätten. Und eher so das Zartbeseitete, das Ruhige, das Friedliche zum Ausdruck bringend. Und ja, diese Instrumente wurden in der Urzeit, hat man das verwendet. Eigentlich war es original, kommt es eigentlich vom Jagdbogen her.
Mhm.
Die Jagdbögen hatten ja teilweise unterschiedliche Längen aufgrund ihrer Jäger oder beziehungsweise der Anwender damals. Und man hat eben sehr schnell festgestellt, dass durch dieses Schnellen der Sehne beim Verschießen des Pfeils entsteht ein Ton. Und je größer der Jagdbogen war, das heißt, je länger die Seite, na, desto tiefer war der Ton. Und je kürzer die Seite, desto
höher war der Ton.
Höher war der Ton. Ja. Und dann hat man eben versucht, beides miteinander zu kombinieren und in einen Bogen eben mehrere Seiten einzuspannen mit unterschiedlicher Länge. Und diese führte dann dazu, dass man ja, ganz einfache Musik drauf machte. Da reden wir noch nicht von einzelnen Tonhöhen und Halbtonschritten. Und so wie das jetzt beim neuen Instrument eben der Fall ist, dass die Intonation perfekt gewährleistet sein muss, das ist damals eben noch nicht der Fall gewesen. Und man kategorisiert ja diese Instrumente dahingehend, dass man sagt, die drei großen Hauptarten. Es gibt die Hakenharfen, die jetzt schon eine kleine Tonklappe dort dran haben. Haken deshalb, weil eben dieses abgewinkelte Teil eben aussieht wie ein Haken, also wie eine Harke.
Ja.
Ne? Und früher stammt das eigentlich so ein bisschen aus England, dort waren es die sogenannten Bladerharps, Blader das Blatt. Und diese kleinen Blättchen, die wurden seitlich in die Saite eingedreht und man erzeugte damit den Halbton. Und später dann wurden diese aufwendigen Hakensysteme konstruiert, dass man eben mehrere Tonarten spielen kann. Die Hakenharfe ist in S-Dur gestimmt, sodass man drei B-Tonarten und vier Kreuztonarten spielen kann. Und später hat dann wirklich Hochbrugger hat mit der ersten Zugkrückenmechanik dort eine Einfachpedalharfe entwickelt, wobei man jetzt schon ein Pedal im unteren Bereich der Harfe findet und durch eine einfache Pedalrückung die Harfe umstimmen kann und alle gleichnamigen Töne auf dem Instrument gleichzeitig verstellt werden. Das war natürlich ein extremer Vorteil. Man hatte jetzt mit einmal beide Hände frei.
Mhm.
Man konnte mit beiden Händen oben weiterspielen, währenddessen man wie der Organist eben auch dieses Pedal im Fußbereich dort mitbedient, macht es der Harfenist auch. Es gibt 7 Pedale an jeder Harfe, für jeden Ton ein Pedal. Und der 8. ist dann sozusagen wieder der Oktavton, der 8. ist der 1. und deshalb diese 7 Pedale. Und Bastian Arrar hat dann später diese Doppelpedalmechanik entwickelt, wo man durch eine zweifache Ausführung der Mechanik eben dann chromatisch alles spielen kann. Befinden sich alle Pedale in der Mittelstellung, hat man C-Dur. Die Harfe ist in der, also ohne Pedalmechanik zu verwenden, in C-Dur gestimmt, also alles einen halben Ton tiefer. befinden sich alle 7 Pedale in der mittleren Position, hat man C-Dur und von dort aus bei Vorzeichnung des Kreuzes in der Notation entsteht dann aus dem C zum Beispiel ein Cis und durch Öffnen des Pedals aus der mittleren Lage entsteht eben dann das Cis. Ne? Also einen halben Ton hoch oder einen halben Ton runter.
Genau. Hm.
Und dieses System ist eben bis heute so erhalten geblieben.
Ja. Jetzt haben wir schon viel über das Instrument gesprochen. Ich würde gerne nochmal den Schritt zurückgehen und würde mal noch deine Geschichte nochmal gerne hören wollen, wie du letztendlich zum Harfenbau gekommen bist. Du hattest erzählt, dein Onkel hat das Unternehmen im Prinzip aufgebaut, ne? Ist vom, wie es hier so schön heißt, vom Männlemacher, also von kleinen Holzfiguren für Weihnachten, dann später für Ostern etc. Ist er zur Harfe gekommen. Wie hast du als junger Mensch zum Instrumentenbau gefunden?
Also der Riedel Bernd, was mein Onkel war, war gleichzeitig auch mein Patenonkel und dessen Brüder, also der Riedel Thomas und der Riedel Andreas, was mein Vater ist, haben bereits damals schon hier im Betrieb mitgearbeitet. Es gab noch einen Metallverarbeiter oder Metallbearbeiter bei uns in der Mechanikabteilung damals. Und einer ist auch immer noch bei uns. Das war damals ein sehr schönes Kollektiv, wo ich dann damals schon als kleiner Junge hier jeden Freitag Hausen mit im Betrieb war, habe meinen Vater dann jede Woche da abgeholt, bin eigentlich bei meinen späteren Ausbildern dann mit groß geworden. Das ist zum einen der Hütter Klaus, der aktuell auch noch immer noch bei uns ist, und der Werner Christian. Und dieser kleine Rahmen um dieses Team herum musste ja trotzdem für später auch irgendwie einen Nachfolger mal haben. Ja. So, und so hat sich das ergeben, dass auch ich eigentlich dort, ja, wie das Kind in den Brunnen gestürzt wurde. Das war einfach so eine Sache zwischen Tür und Angel. Mein erstes Schülerpraktikum habe ich bei der Fleischerei Schramm in Pöhla gemacht. Das heißt, völlig was Artfremdes, hat mir aber auch so viel Spaß gemacht, dass ich meine komplette Ferienzeit dort noch rangehängt habe, so wie es früher war. Man hat Ferienarbeit gemacht. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ein weiteres Praktikum habe ich bei uns beim Ortstischler gemacht, beim Selbrich Rainer in Pöhla. Und somit hatte ich auch schon mal so grob die Verbindung zum Holz. Aber das war nicht jetzt irgendwie so, dass man sagte, ja, man hat da genaue Vorstellungen, was man da werden will. Also in dem Alter jetzt im Nachhinein würde ich das so bewerten und würde sagen, ich habe eigentlich damals bei weitem nicht gewusst, was ich werden will, was das später für Konsequenzen für mich hat und wie sich das eigentlich alles so entwickelt. Und dann kam irgendwann mal mein Onkel auf mich zu, das war Freitagnachmittag oder samstags oder Sonntag, irgendwie so, und da entstand die Frage, ich brauche einen Nachfolger, oder mal besser ausgedrückt, wir brauchen noch jemanden im Betrieb. Hättest du da nicht Lust dazu, das zu lernen?
Ja.
Ich sagte ja, gerne, und dann kam drauf die Antwort, am Montag geht die Berufsschule los.
Wie alt warst du denn da?
Ich war damals 16, ne, und habe von 2004 bis 2007 dann in Klingenthal den Beruf des Zupfinstrumentenmachers mit Fachspezialisierung auf Harfe im dualen Ausbildungssystem sozusagen dann dort erlernt. Es kam ja erschwerend hinzu bei der Lehrzeit, dass man ja keine fremden Leute vor sich hatte, sondern wenn der Vater selber mit im Betrieb ist, dann darf man sich auch gerne vorstellen, dass das nicht immer so die beste Konstellation für einen Jugendlichen ist, weil man muss ja so ehrlich sein, eine ganz lustige Episode, also damals war es nicht zum Lachen für mich, der Halseinsatz bei der Säule, da wird ja rausgefräst, oben drinnen. Wir hatten da eine ganz aufwendige Säule angerichtet. Das war alles perfekt und sollte reingefräst werden, der Hals. Ja, und ich als Lehrling habe die Säule um 180 Grad verdreht, in die Fräslehre eingespannt. Durch die Säule befindet sich ja ein Kanal, wo die Pedale mit der Mechanik im oberen Bereich verbunden wird. Und dieser Kanal sitzt natürlich dort exzentrisch drin.
Ja.
Und der Halseinsatz wurde demzufolge dann im Anschluss auf quasi der vorderen Sichtseite der Säule eingefräst. Und die Säule war natürlich Schrott. Ne?
Nee.
Also die war dann fürs Feuerholz bestimmt. Die Harfe brennt natürlich wesentlich länger als manch anderes, kleineres Musikinstrument. Ne?
Ja, ja.
Und ja, es ist wirklich eine grobe Handarbeit dort erforderlich. Denn ja, bei den Instrumenten, man sagt eigentlich immer so, man hat auf Arbeit so das mobile Fitnessstudio. Die Instrumente bewegen sich von unseren Instrumenten Leichtgewichte so von 34 Kilo, die Konzertharfe bis 56 Kilo, unterschiedliche Baugrößen. Dort macht jeder das alles so ein bisschen anders. Ja, und so bin ich zum Instrumentenbau gekommen, habe dann meine Lehre in Klingenthal absolviert und wurde von der Berufsschule in Klingenthal weiter gemeldet an die Handwerkskammer Chemnitz als Lehrgangsbester.
Aber gab es denn in Klingenthal überhaupt jemanden, der dir das spezifisch für die Harfe beibringen konnte? Weil es gab ja eigentlich kaum Leute, die den Harfenbau hier gemacht haben, oder?
Richtig. Also vieles wurde meinen Bedürfnissen dann zugeschnitten von der Schule aus, ne, wo man dann eben sagte, der Gitarrenbauer muss eben berechnen, wie der Bundabstand sein muss, dass eben nach 12. Wurzel 2 der perfekte Halbton nach Herz dort in der Frequenz eben eintritt und somit wurde das dann umgerechnet und ich bekam dann Aufgaben, die eben für die Harfe zugeschnitten waren. Man hat dort eben wirklich sämtliche Spezialisten dort mit zu Rate gezogen, um dort diese ganze Ausbildung zu gewährleisten, das alles mit zu B- und Verrechnen, ne? Und dann wurde ich zu den Handwerksmeisterschaften geschickt, weil ich ja gemeldet war als Zupfinstrumentenmacher. Und da gehört ja noch mehr dazu. Da gehört die Zither dazu, da gehört das Hackbrett dazu, die Mandoline,
ja,
die Gitarre, ne, hauptsächlich. Und somit musste ich zu den deutschen Handwerksmeisterschaften für die Gitarre eine Kopfplatte fertigen und einen Steg. Ich benutzte dann dort vor Ort, als ich die Zeichnungen bekam, benutzte ich diesen Satz, naja, das ist ja da in diesem Stück Holz alles schön drin. Ich muss ja außen herum nur wegmachen, was zu viel ist. Und so hat sich das ergeben, dass ich eben diese Handwerksmeisterschaft für mich entscheiden konnte und habe daraufhin von der Handwerkskammer Chemnitz meine Meisterausbildung bezahlt bekommen und habe dann im Anschluss dieses gleich noch rangehängt und war mit 23 Jahren in 2011 Deutschlands jüngster Meister und habe dann eben diesen Betrieb hier übernommen. Was heißt übernommen? Eigentlich hat es eine Neugründung gegeben und ich habe einiges übernommen, nicht alles, und habe aber aus dem, was da war, mit neuesten Technologien, neuesten Erkenntnissen, neuesten Verarbeitungstechnologien eben dann den Betrieb einmal auf links gekrempelt und seitdem fertigen wir eben hier handwerklich kreuz und quer durch den Gemüsegarten, wie man immer so schön sagt, alles, was Harfe angeht. Man muss Harfe wirklich mit Herzblut machen, ansonsten hat es keinen Sinn.
Ja.
Weil das Problem eben dabei ist, man darf da nicht so diesen typischen Tunnelblick erhalten, dass man sagt, meine Instrumente, das sind die besten und da gibt es niemand anders, der das so toll macht wie ich und so. Also das kann man sich von Grund auf gleich abschminken. Erstens wir sind von unserer Lebenseinstellung und Lebensmotivation sind wir jetzt nicht die, die sagen, naja, wenn man ein Instrument irgendwo anders gekauft hat, dann darf man eben nicht zu uns kommen oder sowas. Ne? Also jeder, der hier irgendwo die Türe mit einer Harfe aufgemacht hat, hat von uns Hilfe erhalten, egal welches Fabrikat. Man hat dadurch auch unwahrscheinlich viele Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt. Das ist natürlich unwahrscheinlich wichtig in unserem Handwerkszweig, weil man ein absoluter Spezialist sein muss, auch in Sachen Improvisation.
Ja, das glaube ich, ja.
Damals hat es Instrumente gegeben, die hatten zum Beispiel alles zöllige Gewinde verbaut, ganz aufwendige Kleinteile, die man jetzt ohne Probleme, wenn man vor Ort ist beim Instrument, da bricht auch mal so ein kleines Stiftchen ab. Da muss ich so viel Talent haben, um da zu sagen, was kann ich jetzt machen oder welches Teil einer anderen Harfe geht jetzt so umzuarbeiten, dass es gerade für diesen Notfall verwendbar ist. Ne? Also das sind von ganz einfachen kleinen Gabelstiftchen, die dann umgearbeitet werden. Dort wird am fertigen Instrument teilweise sogar neues Gewinde reingeschnitten oder überhaupt erstmal Gewinde reingeschnitten, weil viele Stiftchen, die sind nur zylindrisch eingesetzt und werden vernietet auf der Rückseite. Dann habe ich vor Ort dann die Möglichkeit teilweise nicht, dieses Teilchen auszubauen. Ja. Ne? Und dann muss ich eben so improvisieren, dass ich eben wirklich vor Ort, weil man ist ja auch sehr oft unterwegs und das auch sehr weit weg. Und da kann man eben nicht mal schnell sagen, in einer Viertelstunde bin ich wieder zu Hause. Theater Rostock, Theater Greifswald, Theater Stralsund. Also man ist dann ja schon mal 800, 900 Kilometer vom Heimatort entfernt und fährt dann eigentlich quasi mit einer mobilen Werkstatt draußen rum und macht Reparaturen vor Ort. Weil ich vorhin sagte, man darf da nicht so engstirnig sein, dass man immer die besten Instrumente baut und so. Ist auch immer ein bisschen anatomischer Natur. Wenn jetzt, was wir auch schon hatten, ein Jugendlicher, hier mit 17 Jahren dort mit 1,93 Körpergröße bei uns zur Türe reinkommt, weil wir ja eher so die kleineren Konzerthafen bauen, dann muss ich wirklich sagen, aufgrund anatomischer Gegebenheiten, dann muss es wirklich ein anderes Fabrikat sein, wo man sagt, das ist größer, man kann dort bequemer hinterm Instrument sitzen, man hat dort keine Haltungsprobleme und auch jedes Instrument ist für völlig unterschiedliche Anlässe auch geeignet. Ein Instrument, was für ein großes Orchester hergestellt wird, ist natürlich immer größer, ist schwerer, ist breiter. Aber
weil du mehr Resonanzkörper brauchst an der Stelle.
Genau, du brauchst einfach mehr Litervolumenmaß an Resonanzkörper und auch eine größere schwingende Seitenlänge. Also das wird dann eher so nach oben getrieben, dass man sagt, die Spannung ist dort ein bisschen härter. Und die Schwingungsamplitude ist nicht ganz so groß wie bei jetzt einem kleiner gebauten Instrument. Dort hat man eher so eine recht weiche Seitenspannung. Ne? Und von der Haptik, vom Greifen her, das ist alles ein bisschen anders als auf so einem richtig großen Konzertinstrument. Ja. Und das gibt jedem Instrument seine Daseinsberechtigung. Wenn man jetzt eine kammermusikalische kleine Geschichte macht, muss man nicht unbedingt so ein extremes lautes Instrument haben. Im Gegenzug dazu, wenn man jetzt solistisch irgendwas macht, da muss eine absolute Modulierbarkeit des Tons vorhanden sein, von leise und zart bis schrill und scharf. Ja. Dort muss mit Spieltechnik alles möglich sein. Na? Und demnach suchen wir uns dann eben auch die Hölzer aus. Es werden ja heimische Hölzer von uns hier verwendet, die heimische Fichte, dann Bergahorn, Riegelahorn, Spitzahorn und alles, was zusätzlich ringsrum ist, was an optischen Elementen noch eingebracht wird, das läuft dann eher so Mahagoni von der Plantage, ne? Also keine geschützten Hölzer, weil man ja sagen muss, CITES-Abkommen, Artenschutz, Nachhaltigkeit, man muss ja an dieser Stelle hier wirklich einfach mal sagen, zu DDR-Zeiten hat es bei uns hier im Erzgebirge sowas nicht gegeben, dass alles auf Verschleiß gebaut wurde.
Weil dafür gab es zu wenig Material.
Es gab zu wenig Material, um damit nicht sparsam umgehen zu müssen. Ja. Na, also jedes Teil, was hier B- und verarbeitet wurde, wurde quasi dreimal rum und umgedreht, damit man eben das so effektiv wie möglich einsetzen konnte. Und eben dann auch die Hölzer. Und bei der Harfe muss man ja wirklich sagen, Nachhaltigkeit, wenn das Instrument seinen Spieler überlebt, dann ist es Nachhaltigkeit genug. Ne? Und zur Zierde werden eben dann verschiedene andere Hölzer eben noch eingesetzt, was der Kunde eben wünscht. Vieles wird auch mit Lack gemacht, ne? Dass man jetzt wirklich sagt, man verwendet eben gefärbten Lack. Wenn jetzt jemand ein Instrument in schwarz-matt lackiert haben möchte oder schwarz-hochglanz, ist es grundsätzlich bei uns alles möglich. Und der Erzgebirger sagt immer so schön, geht nicht, gibt's nicht.
Mhm.
Und das trifft auch hier wieder zu, weil wir wirklich für jeden Anlass und für jeden Kunden immer ein offenes Ohr haben und jeder seine Wünsche dort auch mit einbringen kann. Wir fertigen ja gerade die ganzen Säulen und so. Dadurch, dass mein Onkel eben Drechslermeister war, durfte ich das sehr zeitig auch eben mit lernen. Und diese Sachen, die entstehen erstmal grundsätzlich im Kopf,
ja.
Dass man da erstmal ein Bild im Kopf hat, wie stellt sich das der Kunde vor, wie möchte er das haben. Und wenn dann eben wirklich mal sehr ausgefallene Sachen kommen, wir hatten zum Beispiel mal eine Dame hier, die kam mit einer gewissen Vorstellung zu uns und es hieß, ich habe hier ein paar kleine Bernsteine und diese Bernsteine möchte ich in meine Säule integriert haben. Da sagte ich dann nur zu ihr, nehmen Sie sich einfach einen Zettel und einen Stift und malen Sie Ihre Säule so, wie das Ihrer Vorstellung entspricht, wie Sie das gerne hätten.
Mhm.
Und da war erstmal so ein kleines bisschen Ruhe dann eingekehrt. Und ist das denn überhaupt machbar? Und geht das denn? Und ja, und wie der Erzgebirger eben so ist, ich bin dann direkt zur Drechselbank gelaufen, auf direktem Wege, habe dann dort ein Probestück, was wir immer mal so für die Kunden angerichtet ja. haben, für verschiedene kleine Schnitzereien und wie das unterschiedlich gefertigt sein kann. Ja. Dieses Probestück habe ich einfach in der Drechselbank eingespannt und habe gesagt, kommen Sie doch einfach mal mit rüber an die Drechselbank, ich zeige Ihnen das mal, wie das aussehen könnte. Und habe dann eben vor Ort das schon mal gezeigt, ob damit einfach eine Vorstellung da ist, ob man die dann in hell lässt oder ob man die in dunkel produziert oder mit den Farben spielt, in hell-dunkel oder wo der Kontrast besser ist. Und das war dann, wie gesagt, eine ganz innige Kommunikation, wo wir jede Woche jedes Detail mit Fotos hin und her abgeglichen haben. Wir sind aktuell so weit, mal ein kleines Video vom aktuellen Bauzustand, wie man bei der Arbeit ist, über dem eigenen Instrument. Und somit ist das so ein bisschen eine Personalisierung, wo man dann eben wirklich sagen kann, jeder kann bei uns, wenn er den Wunsch äußert, ich möchte gerne zuschauen beim Bau meines Instrumentes, der kann bei uns jeden Tag das Update erhalten, mit kleinen Videos, mit Bildern, mit Baufortschritten, wo jeder dann quasi sieht, wie sein Instrument dort entsteht. Ja, ja. Und somit kommt auch eine komplett andere Bindung zum Instrument zustande. Und viele lassen sich diese Bilder dann auch noch als Heft oder als Buch oder als PowerPoint-Präsentation, je nachdem, in digitaler Form be- und verarbeiten und haben dann so einen kleinen geschichtlichen Abriss über ihr eigenes Instrument. Und das macht es eben wirklich einzigartig, wo viele Instrumentenbauer sich ein bisschen dagegen sträuben. Man hat ja so diesen Eindruck oder diese Einstellung, ja, das sind alles Betriebsgeheimnisse und man darf da nichts drüber preisgeben.
Ja.
Und das drehe ich aber generell um. Weil ich meinen Kunden erstmal frage, was ist denn deine Vorstellung?
Ja.
Möchtest du ein Instrument, was warm und weich und zart klingt? Oder möchtest du ein Instrument, was jetzt schon im Ton eine gewisse Schärfe mit sich bringt? Ein schärferer Ton, trägt immer besser. Im Orchester, ein ganz typisches Beispiel, wenn die Kesselpauke stimmt,
ja,
dann ist es eher so ein räumlicher Klang, wo man eine sehr schlechte Ortung hat. Das Geräusch ist zwar da,
ja,
aber das menschliche Gehör ist nicht so richtig in der Lage, das zu orten, wo kommt es her. Das fühlt sich fast so wie Donnerkrollen an. Das
schwingt so ein bisschen durch den Raum. Ne?
Und im Gegenzug dazu kommt die Oboe mit ihrem scharfen Ton, wo man exakt hören kann, das ist jetzt die Oboe und der Ton kommt von dort her.
Ja.
So, und darum sagt man beim Orchester eben auch, die Instrumente dürfen dort wirklich eine gewisse Schärfe beinhalten, wo wir eben dann als Instrumentenbauer sagen, gut, wir verwenden dort eben eine wirklich sehr harte Fichte, die enge Jahresringe als Zuwachszonen hat. Die Sitka-Fichte zum Beispiel, die eignet sich da sehr gut dafür. Mhm. Ne, die ist sehr hart, die wächst da an der Westküste, ganz spärliche Zuwachszone, die ist wirklich, die hat dort die Jahresringe, die sind dort wie mit dem Bleistift gemalt, ne, ganz eng, und somit bleibt der Ton in seiner Schärfe ja erhalten, in seinem Obertonspektrum. Ne? Mhm. Das bleibt erhalten, man hat eine gewisse Schärfe, und wenn das jetzt jemand nicht möchte, dann muss ich eben eine Fichte verwenden, die etwas grober gewachsen ist, wo die weichen Jahresringe da überwiegen in ihrem Anteil, wo man dann eben diesen Ton wirklich zart und weich, ja, gestaltet. Und jeder modelliert sich sein Instrument sozusagen so, wie er das gerne haben möchte. Und deshalb sind wir eben auch für alles offen und für jeden Vorschlag und für alles, was eben benötigt wird.
Gibt es so einen Typus Harfenspieler, Harfenist, oder sind das komplett unterschiedliche Menschen quer durch die Gesellschaft? Wie ist da deine Erfahrung?
Das muss man wirklich so beantworten. Aus den unteren Gesellschaftsschichten hat man wirklich Kunden dabei, die sich das bitter vom Mund absparen müssen.
Ja.
Wo man jetzt wirklich sagt, dort sind Großfamilien dabei mit 7, 8 Kindern, die eben wirklich nicht so viel Geld haben, bis zum Vollblutmusiker, zum Profi, wo man dann wirklich sagt, die haben dann schon mal 6, 7 Instrumente im privaten Besitz, die dann unterschiedlich auch des Anlasses eben die Instrumente eben auswählen. Ne?
Ja.
Historische Konzerte dann auf Errant oder große Instrumente für die Orchesterauftritte, dann Reiseinstrumente, die leichter in der Handhabung sind, aber jetzt nicht so extrem in der Lautstärke. Ne? Und diese Sachen tut jeder Harfenist ein bisschen unterschiedlich bewerten. Manche lieben diese Instrumente, manche lieben jene, manche haben ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Instrumenten und deren Herstellern eben. Ne? Und ja, also so ist das kreuz und quer dort aufgestellt, immer je nachdem, auch ländlicher Regionen, viele machen eben im Bayerischen, im Ländle, die machen eben Volksmusik,
ja,
auf den Instrumenten. Dann hat man wieder andere Harfenisten, die jetzt vorwiegend die irisch-keltische Musik machen. Bis zum Klassiker hat man da eben wirklich alles dabei.
Ja. Ja,
so ist das.
Du hast ja auch einen relativ engen Kundenkontakt, dadurch, dass du ja zu Reparaturen viel unterwegs bist an der Stelle, ne? Weil es wird ja, wenn ich das bisher jetzt richtig verstanden habe, wird ja, die verschickt keiner per Post in dem Sinne. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig bei den Größendimensionen, und du hattest das Thema Versicherung, hattest du ja gesagt, ne? Transportversicherung, ist ja ein sehr engen Kundenkontakt dann an der Stelle.
Richtig, also ich würde es fast als familiär bezeichnen.
Ja.
Dadurch, dass man am aufwendigen Instrument eben immer wieder mal kleinere Störfaktoren hat. Also die Harfe ist quasi ein Überträgerinstrument. Es entsteht ein Störgeräusch, mal kurz und knapp abgerissen, das entsteht bei den Pedalen im unteren Bereich,
ja,
dass irgend zwei Metallteile dort aneinander schlagen, und man hört es aber in der Mechanik oben am Halsansatz. Dort hört man das am besten. Das heißt, es entsteht ein Geräusch, man muss aber im Laufe der Zeit erstmal wissen, wo kommt denn das Störgeräusch her. Mhm. Auch das ist wieder ein sehr, sehr langer Prozess. Und man muss wirklich eigentlich sagen, man ist eigentlich erst Hafenbaumeister, mal übertrieben gesagt, nach 10, 15 Jahren aktivem Umgang mit dem Instrument. Ja. Ein kleines Fallbeispiel, die Harfe oder der Ton erstmal, der entsteht ja durch eine Schwingung. Diese Schwingung wird ja auf das ganze Instrument übertragen und auf der Rückseite hat ja die Harfe ihre Schalllöcher. Dort, wo eigentlich der Schallpegeldruck rauskommen soll, ne, die Lautstärke und in diesen Schalllöchern, da befindet sich dahinter diese Seiteneinhängeleiste, wo man von der Rückseite aus diese neue Seite einspannt, nach vorne zur Decke raus durchfädelt und dann oben im Wirbel eben spannt.
Ja.
Und dort auf dieser Rückseite muss jeder Harfenist einen sogenannten Seitenknoten beherrschen. Und dieser Seitenknoten, den kann man natürlich in unterschiedlicher Ausführung machen. Man kann den sehr kurz und klein machen, dass der ungefähr so groß ist wie ein Euro.
Ja.
Ne? Man kann den aber auch in den Schleifenausführungen sehr, sehr groß machen, dass dann diese Enden des Knotens als so 6, 7, 8 cm lange Darmseitenschnipsel dort hinten drin rumhängen. Und das führt zu folgendem Umstand. An dieser Stelle dort, wie bei der Snare Drum ja auch, hat man ja bei der Trommel auf der Rückseite diese Federn, die dort aufgebracht werden, um natürlich dieses Rasseln zu erzeugen.
Ja.
Und genau das macht demzufolge dann dieser Seitenabschnitt. Und man spielt auf dem Instrument und es gibt Störgeräusche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1. Im zweiten Teil geht es weiter mit Alexander zum Thema Berufsalltag, den er hat, wie die Arbeit sich im Familienbetrieb gestaltet und unter anderem noch, welche Fehler man in seiner Ausbildung machen oder eben auch besser nicht machen sollte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.